Moin und hallo zusammen. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Und Jetzt. Wir haben uns ja vorgenommen, wirklich wichtige Themen mit sehr interessanten Gesprächspartnern zusammen zu diskutieren. Und ich glaube, dem Anspruch werden wir heute gerecht. Es geht um ein Thema, das hat ganz viele Menschen in den letzten Monaten durchgerüttelt und rüttelt immer noch durch. Und zu Gast haben wir ein Freundespaar, das es so vielleicht kein zweites Mal gibt.
Und ich darf den ersten Freund vorstellen, das ist Herr Michael Fürst, Anwalt und seit 1980 Vorsitzender der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Herzlich willkommen, Michael.
Und neben mir sitzt Yazid Shamut. Er ist nicht ganz so lange Vorsitzender, sondern erst in Anführungsstrichen seit 22 Jahren der Vorsitzende der palästinensischen Gemeinde in Niedersachsen und damit schon auch Mitsprecher der Palästinenser in ganz Niedersachsen. Er ist Geschäftsführer und Inhaber eines großen Pflegeunternehmens und seit vielen, vielen Jahren, aber vor allen Dingen auch mit für die Sache seiner palästinensischen Landsleute unterwegs. Ja, und die beiden sind Freunde. Wie kann das angehen?
Das frage ich mich auch.
Aber irgendwie haben wir es geschafft.
Ja, und das ist schon eine ganz schöne Zeit eigentlich.
Ja. Ja. Ja, sag mal, wie schafft man das? Unter solchen Bedingungen Freunde zu sein?
Also ich glaube zunächst mal, man darf nicht alles immer so ernst nehmen. Man muss auch den anderen verstehen. Man muss nicht alles richtig finden, was der andere macht, aber man muss ihn tolerieren, man muss ihn respektieren. Und wie gesagt, nicht alles, was auf uns niederprasselt, muss gleich als politisches Unding hingenommen werden. Da müssen wir auch mal drüber stehen.
Ja, es fällt mir schwer mit Michael, das durchzusetzen natürlich. Nein, ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass wir eine lange, sehr fundierte Freundschaft haben miteinander. So dass wenn, Außenereignisse, das ist ja nicht ein Konflikt zwischen uns beiden, das ist ja nicht, dass wir uns um irgendwie Geld streiten, was wir uns gegenseitig schulden oder sowas. Es geht nur darum, es ist ein Außenkonflikt, das uns beide berührt. Aber wir haben in gewisser Weise einen gesunden Abstand zu dem Ganzen, dass wir uns das nicht nun so verinnerlichen, dass wir uns anfeinden, sondern dass wir durchaus unterschiedliche Meinungen zu den Ereignissen haben. Aber trotzdem eine fundierte Freundschaft haben und das muss eine Freundschaft aushalten können.
Wie kam das zustande? Also wo habt ihr euch das erste Mal begegnet und habt dann Freundschaft geschlossen? Was ist passiert?
Er ist schuld daran.
Ja, genau, wie immer. Ja. Nein, wir haben uns das erste Mal bei Stefan getroffen, nachdem Yazid Shamut an den damaligen Oberbürgermeister in Hannover herangetreten war, weil er eine jüdische Gemeinde kennenlernen wollte. Und für Stefan Weil war es natürlich ganz einfach. Wir kannten uns natürlich auch schon viel länger. Und er hat also die beiden jüdischen Gemeinden an den runden Tisch des Burmeisters herangeholt. Und ja, sieht schon Mut dazu. Und dann haben wir miteinander diskutiert. Und wir beide waren uns, das war relativ einfach, ganz sympathisch. Die anderen Beteiligten von der anderen jüdischen Gemeinde waren nicht so angetan von diesem Besuch und brachten das auch sehr deutlich zum Ausdruck. Und wir haben dann beschlossen, es geht weiter. Und dann haben wir das fortgesetzt, das Gespräch, dann aber mit unseren Vorständen in der jüdischen Gemeinde Hannover. Dazu kann Yazid sicherlich was sagen. Und dann ging es weiter über diverse andere wichtige Positionen, das heißt also, wir haben dann hier nicht weit von hier am Klagesmarkt eine Demo gehabt und gemeinsam mit Stefan Weil und gemeinsam mit dem damaligen Ministerpräsidenten Christian Wulff gegen rechts. Und da haben wir wirklich sehr gut miteinander kooperiert unter den Fahnen der Palästinenser und den für uns immer wieder dieselben Fahnen des israelischen Davidsterns. Also so ging's los.
Das waren aber ja noch vergleichsweise idyllische Zeiten, obwohl sie einem nie idyllisch vorkamen, im Vergleich zu dem, was in den letzten Monaten und Jahren im Nahen Osten passiert ist. Und da komme ich nochmal auf die Ausgangsfrage zurück. Das muss doch auch für euch beide eine echte Zerreißprobe gewesen sein. Denn die Situation nach dem Angriff der Hamas im Oktober 2023, wo noch nie so viele, an einem Tag noch nie so viele Juden umgebracht worden waren seit der Shoah wie an diesem Tag, hat die Menschen in Israel, die Juden in Israel, enorm umgetrieben und auch die in Deutschland. Und was dann danach gefolgt ist im Gaza, die harten Flächenbombardements, dieser brutale Krieg, der stattgefunden hat, der überall unfassbare Opfer gekostet hat und der ja auch, wie ich weiß, in deiner Familie viele, viele Menschen das Leben gekostet hat, der muss auch die Menschen in deinem Umfeld und zwar nicht nur im Gaza umgetrieben haben. Also ihr musstet ja auch ständig Erwartungen von euren Gemeinden gerecht werden. Wie schafft man das?
Ich glaube, das ist einer der sagen wir, diese herausragenden Momenten gewesen, dass wir mit einer Situation konfrontiert werden. Für viele ist das plötzlich gekommen. Für uns beide, die wirklich echte Demokraten sind, haben wir einen Prozess über die Jahrzehnte, in dem wir nun wirklich miteinander befreundet sind, beobachten können, dass es ein Abdriften auf beiden Seiten gibt. Also eine Radikalisierung in der Konfliktanschauung, nicht Lösung, auf beiden Seiten gibt, so dass es irgendwann zu irgendeinem Knall kommen würde, war uns eigentlich ziemlich bewusst, weil wir wirklich die Szene so beobachtet haben. Deshalb unsere Reaktion darauf, dass wir, ich glaube, am 9. Oktober bereits ein gemeinsames Kommuniqué veröffentlicht haben, ein Statement zu dem 7. Oktober, aber auch das, was darauf eventuell folgen würde, abgegeben haben. Deswegen traf es uns beide nicht, sagen wir, so plötzlich überraschend, sondern wir haben fast befürchtet, dass es irgendwie was passieren würde, dass es in dieser Art und Weise nun in dieser Dramatik am 7. Oktober und was darauf folgte, war sicherlich nicht von uns zu erwarten. Aber du hast insofern recht. Für uns ist das untereinander. Könnten wir, weil wir A, den Prozess befolgen, zweitens, wir haben eine enge Freundschaft, drittens haben wir eine objektive Betrachtung und auch wenn es teilweise sehr emotional ist, aber trotzdem können wir uns nochmal bis drei zählen und dann erstmal mal zusammenreißen. Der Druck innerhalb der Gemeinden ist immens, das muss man einfach mal sagen, dass man auch dort viel mehr zu kämpfen hat, als dass wir miteinander das zu tun hätten.
Also ich glaube auch schon, dass eine Auseinandersetzung zu erwarten war. Es war nicht zu erwarten, dieser Terrorangriff vom 7. Oktober. Damit hatte ich nicht gerechnet mit so etwas. Ich glaube, hatte keiner mit gerechnet, sondern es waren eben kriegerische Auseinandersetzungen durchaus zu erwarten. Dass das nun zu einem, ich sag mal, zu einem jetzigen Ende, nehmen wir das jetzt mal als Ende, wie es jetzt im Augenblick ist, ja, führen würde. Auch damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nicht solche, sag ich mal, kriegerischen Auseinandersetzungen in dieser Form erwartet. Wir werden natürlich schon in unseren Gemeinden in Anspruch genommen, das ist überhaupt keine Frage. Das Problem, die Probleme, die an uns herangetragen werden, sind ja vielfältig. Da geht es ja nicht nur, sag ich mal, um die palästinensische Gemeinde, die jüdische Gemeinde, da geht es auch darum, um Universitäten, da geht es um Angriffe gegen Juden, Angriffe gegen Palästinenser. Mit all dem haben wir fast jeden Tag zu tun und wir werden jeden Tag befragt, ob wir das akzeptieren, wenn an der Universität Hannover eine palästinensische Gruppe streikt oder eine jüdische Dozentin beleidigt wird, angegriffen wird oder theoretisch auch, sag ich mal, Vorlesungen unterlassen werden müssen, weil man Angst hat, dass dort handgreiflich etwas unternommen wird. Mit all dem müssen wir nun ständig umgehen, ständige Gespräche führen. Es werden Strafanzeigen erstattet, es werden Einstellungen kommen von den Staatsanwaltschaften oder es werden Anklagen erhoben. Das ist, sag ich mal, derzeit gang und gäbe. Aber wir beide können damit umgehen, eben unter dem Gesichtspunkt, dass wir nicht in allen Punkten übereinstimmen, aber wir haben beide eine grundlegende demokratische Auffassung von allen Dingen. Und mit diesem Demokratieverständnis versuchen wir umzugehen.
Also eure Meinungen sind ja durchaus auseinanderliegend. Wenn wir jetzt nochmal auf das Podcast-Motto schauen und jetzt, könnt ihr euch denn an einem Tisch, an einem Küchentisch vielleicht hinsetzen und sagen, wie es jetzt weitergehen soll? Könnt ihr euch auf ein bestimmtes Mindestmaß einigen oder fällt euch das auch schon schwer?
Also wir beide könnten das sofort, ja. Nur, das wird nicht umgesetzt, was wir wollen. Ja, also wenn es nach uns ginge, würden wir den Nobelpreis kriegen statt Trump. Und wir würden es aber hinbekommen wahrscheinlich.
So ist es.
Wenn wir dürften. Nein, wir beide haben natürlich schon Auffassungen, die durchaus, sage ich mal, dazu führen könnten, eine friedliche Koexistenz zwischen Palästinensern und Israelis, zwischen israelischen Arabern und jüdischen Arabern und jüdischen Israelis so herbeizuführen, das als würden wir schon hinbekommen. Wir wissen ganz genau, Yazid weiß ganz genau, was seine Palästinenser für Vorstellungen haben, und ich glaube zu wissen, was die demokratischen Israelis für Vorstellungen haben. Wenn man die unter einen Hut bekommen könnte, dann würde man sehr schnell diese Auseinandersetzung jedenfalls zurückführen können. Es jetzt, gibt aber Probleme, jetzt, sag ich mal, die wir...
Jetzt hast du uns natürlich neugierig gemacht. Ja. Wie sehe denn der Schamut-Fürst oder Fürst-Schamut-Plan, wie sehe der denn aus?
Aber jetzt muss man einiges verraten jetzt, ne?
Ja. Meine, das ist ja so ähnlich, sag ich mal, wie mit Trump. Trump erzählt, es gibt also gar kein Problem mehr. Wir wissen auch nicht, was da rauskommt. Ja. Also wir beide sind uns darüber einig, glaube ich, dass die Siedlerproblematik gelöst werden muss, ganz dringend gelöst werden muss. Die Siedlerproblematik ist eines der Hauptprobleme in dem dortigen Bereich.
Also für diejenigen, die nicht genau wissen, Siedlerproblematik einfach übersetzt heißt, jeden Tag nehmen jüdische Siedler palästinensischen Eigentümern ihr Land weg und machen noch viele andere schlimme Sachen. So kann man das sagen, richtig?
Ja, das ist jetzt, sag ich mal, vielleicht ein bisschen zu weit, ja, zu umfassend, denn es gibt ja auch Urteile, Gerichtsurteile, dass sie wieder zurückgehen müssen oder nicht dürfen. Also israelische Gerichte, dass sie nicht dürfen, aber sie setzen sich über solche Sachen hinweg, sind relativ brutal. Das ist etwas, was wir beide überhaupt nicht teilen können, ja, beide nicht teilen können. Aber ich glaube, die Siedlerproblematik wird eines der Hauptprobleme bleiben, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Zwei-Staaten-Lösung, die wir beide uns vorstellen, immer noch vorstellen, hinbekommen können mit den Siedlern in der Westbank. Das wird eines der großen Probleme bleiben.
Und wie sieht es im Gaza aus?
Also Gaza ist ein Teil Palästinas, dass man das so im Moment nun als aufgrund der letzten 20, 30 Jahren durch die Herrschaft von Hamas in Gaza nun das ein bisschen sich abgespaltet hat, heißt nicht, dass es eine historische Tatsache ist, sondern das ist eine für meine Begriffe ein vorübergehendes Phänomen, was wieder zur Zusammenführung Gaza und der Westbank unbedingt enden muss. Diese Spaltung darf es nicht geben, weder politisch noch geografisch sowieso, aber politisch und sozial darf es das nicht geben. Also ich denke, Gaza braucht unbedingt ein Wiederaufbauprogramm. Und das ist, wenn ich nun an die deutsche Geschichte, um vieles erinnert an die deutsche Geschichte teilweise, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wir hatten den Marshallplan etc. und da wurde Deutschland super aufgebaut und zu einem der super Wirtschaftsmächte der Welt später sich entwickelt. Also es gibt Lösungen. Die Siedlerproblematik ist für mich nicht so ein Problem. So wie die Siedler kommen, können die wieder zurückgehen. Das ist ganz klar. Ja, also es gab Millionen Juden, die irgendwo nach Palästina eingewandert sind in den 30er, 40er Jahre. Und das war kein Problem. Warum können die Siedler also nicht wieder zurück in ein paar Kilometer weiter? Das denke ich, wenn ein politischer Wille da ist, lässt sich das auch durchsetzen. Ich glaube, wir mit Michael übereinstimmen, dass wir eine Art Zwei-Staaten-Lösung unbedingt haben müssen. Jetzt umso mehr, dadurch, dass sagen wir, dieser Zwiespalt im Moment und dieser gegenseitige Hass im Moment mega groß ist. Dass man das mit einem Federstrich wegschaffen kann, ist ein bisschen schwierig. Aber nochmal, deutsche Geschichte, Erzfeind Frankreich. Man hat es geschafft, innerhalb von wenigen Jahren aus einer Erzfeindschaft eine enge Freundschaft, die Jahrzehnte lang hält, zu erschaffen. Also das geht, das ist machbar. Aus verschiedenen historischen Ereignissen können wir das nachvollziehen.
Das ist aber nur, ja, sieht, aber wir können Deutschland, Frankreich nicht vergleichen mit Israel, Palästina. Wir haben da einen Riesenunterschied. Deutschland, Frankreich sind beides christliche Staaten. Ja, und wir haben hier das Problem zwischen Juden und Muslimen zu einem großen Teil. Und wenn die Muslime nicht endlich erklären, dass sie die Juden in diesem Bereich anerkennen, gleichberechtigt anerkennen, wird das immer wieder ein Problem geben. Deswegen sage ich mal, ich bin auch deiner Auffassung bezüglich der Siedler, die müssen nicht da bleiben, die können sofort nach Israel zurück, in den israelischen Teil zurück und können sich dort ansiedeln. Es gibt noch genug Freiräume dort, überhaupt kein Problem für mich. Aber das Problem wird sein, die Muslime müssen endlich anerkennen, dass Juden dort ihr Recht haben zu bleiben.
Ja, das ist also, jetzt bist du wieder mal in einem politischen Konflikt, das sehe ich auch nicht anders. Das ist ein politischer, ideologischer, kolonialistischer Konflikt, weil du es teilweise, es ist weniger ein Judenproblem. Es gibt genug Juden auf der Welt, die sagen, das ist nicht okay, was da abgeht. Also es ist auch,
nicht,
und auf der anderen Seite.
Aber nicht am Staat Israel. Also,
nein. Es geht auch da, auch das gibt es. Aber auch, es gibt auch arabische Länder, die irgendwo auch Frieden abgeschlossen haben und so weiter und so fort. Also das so pauschalisiert dastehen zu lassen, dass wir sagen, so Muslime müssen anerkennen und Araber muss dann anerkennen, etc. und so. Und dann muss es genauso umgekehrt. Also sag mal, Israel erkennt vehement das Existenzrecht Palästina nicht an. So. Also es gibt im Gegensatz. Also das Parlament hat beschlossen, es nie anzuerkennen. So. Das heißt, es gibt auch ein, da kommen wir wieder zum Punkt hier, es muss eine Bewegung auf gegenseitige Basis geben. Nicht einseitig, sondern beidseitig müssen sich, und zwar gleichzeitig bewegen, aufeinander zu. Aber im Moment sehe ich, dass man erstmal Trennlinien schaffen muss, erstmal Ruhe wieder reinbringen, ein gewisses Vertrauen aufbauen muss. Interessanterweise wirtschaftlich läuft das anders, denn was benutzt man an Währung in den palästinensischen Gebieten? Der Schekel.
Tatsächlich?
Ja,
das
natürlich.
Das habe ich noch gar nicht gehört.
Ja, nur. Also das ist, der Schekel ist die ganz normale Währung. So. 70% der Waren, die in den palästinensischen, einschließlich Gaza, sind israelische Waren. So, auch in Gaza bezahlt man mit Schekel. Ne? So, also, es gibt eine wirtschaftliche Verflechtung, die eng verbunden ist mit den wirtschaftlichen Tatsachen. Das heißt, auch viele Arbeiter bis zum 7. Oktober, die aus Gaza kamen, gingen nach Israel als Tagelöhner und auch aus der Westbank und so weiter. Das heißt, diese wirtschaftliche Verflechtung ist schon mal da. Es geht nur um einen politischen Wille und man kann die religiöse Karte rauf und runter spielen.
Also ich fasse mal zusammen, der Fürst Schamut-Fürst-Plan sieht aus, erstens wie folgt, das Existenzrecht Israels wird anerkannt, zweitens ein palästinensischer Staat wird anerkannt, drittens die Siedler gehen zurück, dann gibt es vielleicht noch viertens, beide Seiten verpflichten sich auf Gewalt zu verzichten diesen Plan, den legt man den Menschen in Israel vor und den Menschen in Palästina vor. Würde es dort jeweils eine Mehrheit dafür geben?
Das ist schwierig. Also in Israel war es ja so, sag ich, dass 50% der Israelis Netanyahu immer noch wählen und 50% ihn nicht haben wollen. Das geht immer mal hoch und runter, ja. Im Augenblick scheint es mir aufgrund der Unterstützung durch Trump eher in die Richtung zu gehen, dass der Netanyahu wieder Mehrheiten bekommen wird. Bedauerlicherweise, sag ich mal, bedauerlicherweise. Mit Netanyahu wird es so schnell keine Lösung geben. Ja, aber im Übrigen gibt auch derzeit keine anderen Politiker, die ich kenne in Israel, die in der Lage wären, so etwas durchzusetzen. Also ich glaube, also es wird schwierig werden, das relativ kurzfristig, und kurzfristig meine ich 3-4 Jahre, ja, so etwas hinzubekommen. Aber die grundsätzlich ist das, was du gesagt hast, so richtig, so würden wir es gerne sehen. Aber die Befürchtung, dass das so schnell nicht durchsetzbar ist, ist nicht auf der Hand.
Jetzt wird wäre ein solcher Plan auf der palästinensischen Seite mehrheitsfähig?
Es sind 1 Million Fragen, die hinzukommen. Was ist mit dem Status Jerusalem? Was ist mit dem Rückgrat der vertriebenen Palästinenser? Und da gibt es eine ganze Menge Fragen, die damit einhergehen. Nun, aber irgendwo muss man anfangen. Weißt du, Stefan, also dass wir nun einfach sagen, so, es funktioniert nicht und dann warten wir ab und sowas. Ich glaube, wir als Europäer haben viel zu lange weggeschaut und viel zu lange nun Entwicklungen einfach von der Ferne beobachtet. Diese, sag mal, Entgleisung auf beiden Seiten, diese Radikalisierung in dem Gedanken, wenn ein Konflikt nicht gelöst wird, dann werden die Menschen immer radikaler in ihrem Gedankengut, egal wo das sich abspielt. Und dort hat sich das über Jahrzehnte so weiterentwickelt und man hat einfach es geschehen lassen und einfach mal hingenommen, dass es doch da so weit kommt. Jetzt das Problem zu lösen, umso komplizierter wird es, weil die Menschen in ihrem Gedanken dermaßen nun wirklich nun abgedriftet sind, da braucht es wirklich vielleicht eine ganze Generation, um die wieder aneinander zu bringen und die anzunähern.
Du hast vorhin erwähnt.
Lass mal.
Wünscht ihr euch beide, also du hast gesagt, wir sind Europäer, wünscht ihr euch beide, dass wir als Europa uns viel stärker einbringen und ich sag mal, dass von außen auch sich mehr eingebracht wird und als neutrale Basis verhandelt wird zwischen beiden Parteien, weil ihr auch politisch in den eigenen Reihen zu wenig, ich sag mal, Kompromisslösungsansätze sieht. Also ist es besser, wenn jemand von außen kommt, so ähnlich wie das ja Trump gemacht hat, jetzt hat Trump dahingestellt, ist das gut?
Europa, das haben wir nun in den letzten Auseinandersetzungen gesehen, ist relativ schwach. Ja, relativ schwach. Ja, es gibt eine ganz starke Figur, das ist tatsächlich USA mit Herrn Trump derzeit. Und auf der anderen Seite haben wir Russland und China. Also es gibt im Grunde drei starke Partner und alles andere sind relativ schwache Partner. Es wäre schon wünschenswert, wenn auch Europa sich mal deutlich positionieren würde. Wir haben seit 60 Jahren nun hingenommen, dass es das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen gibt, diese UNRWA, die es gibt. Und ich bin der Auffassung, dass dies eines der großen Probleme ist. Denn es kann nicht sein, und wir haben es in Deutschland eigentlich vorgemacht, das wollte ich vorhin gerade sagen, in Deutschland vorgemacht, dass wir 1,5 Millionen Flüchtlinge, glaube ich, waren es auch, oder wer, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, aufgenommen haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und hier bei uns
in Deutschland weit mehr.
Waren weit mehr.
Allein, 5 Millionen waren es. Alleine in Niedersachsen
ja,
sind
eben.
Damals mehr, 2 Millionen
ja,
Menschen
eben. Dazu. Wir hatten jetzt schon so viel, also ich glaube insgesamt 5 Millionen, glaube ich, sogar aufgenommen haben und die integriert haben, was möglich war. Und das ist mit den Palästinensern nicht möglich gewesen. In all den arabischen Staaten war es nicht möglich, die Palästinenser zu integrieren. Wir sehen es heute noch.
Ja, du hast vorhin gesagt, man kann nicht alles mit allem vergleichen.
Nein, völlig klar.
Das kann man auch schwer vergleichen.
Nein, aber es ist
denn damals sind vorwiegend Deutsche aus dem ehemaligen Ostgebieten
ja,
in genau. westlichere Teile Deutschlands gekommen.
Ja, aber wir haben hier Muslime und Muslime.
Nein, Michael.
Also, wir haben aber tatsächlich den Fall, dass wir theoretisch jetzt immer noch heute die Urgroßkinder immer noch als Flüchtlinge anerkannt werden, die mit dem nichts zu tun haben. Mehr. Mit
Ausnahme, Israel kann doch mal ganz einfach den Staat Palästina, so wie der Teilungsplan der UNO 1948 das vorgesehen hat, mal endlich umsetzen und sagen, ja, es gibt ein neben Israel. Wir waren ja ganz nah eine Zeit lang mit
ja.
Rabin damals. Wir waren ja wirklich so, bis ihn ein radikal Israeli erschossen hat, waren wir ganz nah an dem Thema. Gäbe es ein palästinensischer Staat, wäre deine Argumentation d'accord. Weißt du, dann sind die innerhalb des anerkannten palästinensischen Staates. Es geht ja, ihr sagt erstmal, du weniger, aber es wird immer wieder, ja, du kannst in den arabischen Ländern, als was. So, es gab nun dieses Thema hier, wir vertreiben Netanyahu und seine Rechten, wir vertreiben die Palästinenser aus Gaza, die sollen nach Ägypten, nach Sinai. Als was bitte? Sind das vollständig vollwertige ägyptische Staatsbürger mit Rechten und Pflichten, mit Wahlrecht, mit Reiserechten oder sind das nun irgendwie geduldete Flüchtlinge? Oder was sind das? Welchen Status haben diese Menschen? Die haben Familien, die wollen dann Eigentum haben, die wollen vielleicht studieren, die wollen vielleicht mal reisen und so weiter. Als was? Du kannst nicht Millionen Menschen einfach dahin schieben und das ist der Status der palästinensischen Flüchtlinge bis heute. Ohne ein geregeltes Dasein. So. Und wenn Israel nun irgendwo dieses ermöglichen würde, würden sie sich selbst angefallen tun, weil diese Menschen nun endlich mal Staatsbürger eines Landes sind mit allen Rechten und Pflichten und Reisepässe und so weiter und so fort. Aber dieses ungeklärter Status führt zu diesem Problem, das wir immer noch heute haben.
Ja, nur ihr werdet doch nicht mit 5,5 Millionen oder 5,95 Millionen Menschen im Gazastreifen oder in der Westbank rechnen können, die ihr wieder zurückhaben wollt, als Flüchtlinge von Urgroßeltern. Wie wollt ihr mit den Menschen umgehen?
Das ist aber das Problem, löst sich in dem, sag mal, wenn ein Staat Palästina eine Westbank gibt und das sind seine Staatsbürger, dann hat sich das Problem dieses Rückkehr erledigt.
Warum?
Auch, na, weil die leben in ihrem eigenen Land. Das ist das, was du vorhin als
Beispiel...
Aber
nicht 5,95 Millionen.
Warum nicht?
Wo willst du die unterbrechen?
Also wir werden, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, wir werden das Problem, glaube ich, hier nicht lösen. Weil ich meine, es stimmt schon, wir haben gewaltige, unverändert Flüchtlingslager, das sind wahrscheinlich inzwischen Flüchtlingsstädte
im
Libanon etc. Ja. Das ist dann die dritte oder vierte Generation. Also dieser Friedensprozess, der wirft, wenn man ihn ernst nimmt, ganz, ganz viele Fragen auf. Aber erstmal halte ich fest, ein paar Schlüssel habt ihr schon gesagt. Lass uns mal über die Situation in Deutschland reden. Ist eigentlich der Eindruck richtig, dass das Verhältnis zwischen den Juden einerseits und der arabischen Community in Deutschland andererseits aktuell ist, so schlecht wie aktuell, vielleicht so schlecht ist wie noch nie? Würdet ihr das so sehen oder ist das eine Übertreibung?
Nein, das ist schon so. Das ist so im Augenblick nicht gut. Wirklich nicht gut. Es gibt derzeit offene Ablehnungen auf beiden Seiten, offene Ängste auf beiden Seiten. Es geht so weit, dass man sich gar nicht mehr, sag ich mal, man gibt sich gar nicht mehr die Hand. Wobei man sich auch vorher schon nicht immer die Hand gegeben hat. Also die Beziehung vorher zwischen Juden hier und, ich sag mal, Palästinensern auf der anderen Seite, ja nicht nur Palästinenser, auch arabischen Bevölkerungsteilen hier in Deutschland, türkischen Muslimen, ist nicht gut. Ja, die Beziehung ist sehr schlecht sogar. Ja, wir werden als Juden von den Muslimen hier in Deutschland derzeit nicht gerade positiv gesehen.
Wie siehst du das aus palästinensischer Sicht?
Also ich gebe Michael immer noch die Hand.
Okay.
Ja, nein, also es gibt auch einige Fälle, wo es nach wie vor völlig in Ordnung läuft. Aber Michael hat recht, dass die Verhältnisse sind angespannt. Da gibt es für meine Begriffe zwei Gründe dafür, weshalb wir so weit gekommen sind. Also der Konflikt natürlich mit dem, alles was wir vorgetragen haben, mit den historischen Entwicklungen etc. und so weiter und das Wegschauen und so, da hat sich einiges schon angestaut. Das ist die eine Sache. Dann gibt es zwei Sachen, die aus palästinensisch-arabischer, muslimischer Sicht, wenn du so willst, wirklich sehr störend sind. Zum einen ist, dass wir fast alle Communities, die hier sind, nach dem 7. Oktober hat man unmissverständlich verlangt, bevor ihr euch zu irgendwas äußert, müsst ihr erstmal euch vom 7. Oktober distanzieren und so weiter und so fort. Was die meisten Gemeinden auch gemacht haben, egal wie, ob es nur eine Moscheegemeinde oder eine Community etc.
Ja, das
und sowas.
In Niedersachsen definitiv.
So. Was später allerdings nicht erfolgte, wir haben ja Gräueltaten in Gaza erlebt von der israelischen Armee, wo ganze Familien, ganze tausende Menschen, Kinder etc. sowas. Und man hat sich gewünscht, dass die jüdischen Gemeinden auch mal sich ganz klar dazu äußern und sagen, nein, das ist nicht unser Ding, das ist hier passiert. Und das ist, wenn überhaupt, sehr, sehr, sehr begrenzt passiert oder gar nicht.
Doch schon, es gibt ganz viele jüdische Gemeinden, die deutlich gesagt haben, wir akzeptieren nicht das, was derzeit im Gazastreifen passiert. Da gibt es
Michael, aber der Zentralrat hat sich nie so eindeutig geäußert. Die Ausdrücke waren immer wieder nun erklärend und entschuldigend und verzeihend. Das ist der ein Teil, was nach wie vor nicht in dieser Klarheit, wie von uns verlangt wurde, auf der anderen Seite passiert. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, es sind eine ganze Menge Fehler der Politik in Deutschland, wie man mit vielen Sachen umgegangen ist. Und ich glaube, wir beide haben hier gezeigt, auch mit deiner Hilfe, deine Funktion als Ministerpräsident auch, dass wir es anders haben können. Also man ist mit sehr viel, sag mal, Vorsicht in Niedersachsen mit dem Thema umgegangen. Man ist nicht mit dieser Brutalität, wie es zum Beispiel in Berlin ist. Wenn ein Palituch getragen wird, wird es runtergerissen oder palästinensische Flagge darf nicht getragen werden und so weiter. Man ist hier sehr besonnen damit umgegangen und das könnte dann auf beiden Seiten auch entsprechend reflektiert werden. So, dass wir sagen, so auf palästinensischer Seite, es gibt Spielregeln, es gibt Tabus, die wir gar nicht zulassen und nicht akzeptieren und das darf nicht auf den Straßen in Niedersachsen passieren. Deshalb passierte das auch nicht. Okay, so zumindest weitestgehend nicht. So, dass wir das hier doch im Griff behalten haben. Und woanders ist man einfach als Haudegen, sagen wir, staatlicherseits rangegangen, dass dieser Konflikt einfach nicht entspannt hat, sondern noch mehr verschärft hat. Und das ist etwas, eine Situation, die wir weitestgehend in Deutschland leider haben.
Du guckst gerade ziemlich kritisch,
das
Michael.
Das gilt für beide Seiten natürlich, ja. Also wir haben leider, der Begriff Meinungsfreiheit steht bei mir sehr hoch. Ja, also Meinungsfreiheit, solange ich nicht beleidige, verunglimpfe, also strafrechtlich mich in einen solchen Teil bewege, ist für mich Meinungsfreiheit ganz, ein ganz, ganz großes Ding. Ja? Und das vermisse ich bei ganz vielen jüdischen Mitgliedern meiner Gemeinden, überwiegend auch anderer jüdischer Gemeinden, dass sie den Begriff der Meinungsfreiheit nicht kennen. Das heißt also, in dem Moment, wo jemand sagt, ich bin Palästinenser, ist das schon antisemitisch. Ja, nein, natürlich nicht. Natürlich darf ein Palästinenser auch äußern, ich mag den Staat Israel nicht. Warum denn nicht? Da habe ich doch gar kein Problem mit. Dann soll er das doch sagen. Und ich sage, ich mag dich als Palästinenser auch nicht. Gut, darf ich auch sagen, ist auch noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Solange ich ihn nicht schlage oder ich sage, du bist ein Aloch, ja, darf ich das? Ja. Und ich glaube, wir sollten langsam mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und sagen, nicht alles ist antisemitisch, was die Palästinenser sagen, nicht alles ist antipalästinensisch, was die Juden sagen, sondern wir sind normale Menschen hier in Deutschland. Wir unterwerfen uns diesem Staat, wir unterwerfen den Regeln dieses Staates. Das erwarte ich von jedem, der auf Demonstrationen geht. Und solange das so läuft, habe ich gar kein Problem damit. Mit einem Palästinenser diskutieren, auch mit nicht freundschaftlich verbundenen Palästinensern zu diskutieren. Und das Schöne ist ja hier, dass wir eine Vielzahl von freundschaftlichen Begegnungen schon gehabt haben mit den Gruppen der Palästinenser hier in Niedersachsen. Ich kenne eine Vielzahl von Jasids, Mitgliedern, die mich freundschaftlich begrüßen, die mich mit dem Auto irgendwo hinbringen oder uns gemeinsam irgendwo hinbringen. Ich habe keine Angst, mit denen mitzufahren. Genauso wenig, wie ich Angst habe, mit der Jasid-Auto zu fahren. Ja, er könnte manchmal ein bisschen besser fahren.
Umgekehrt vielleicht.
Ganz klares Statement für Toleranz und Respekt und Meinungsfreiheit. Finde ich sehr, sehr schön. Aber ich komme nochmal zurück auf die Bundesebene, auf die deutsche Ebene. Was müsste denn ein Bundeskanzler tun jetzt? Vielleicht auch, Yazid, was siehst du denn, was ein Bundeskanzler jetzt tun muss?
Oh Gott, dann da reicht die Sendung dafür nicht, was unser Bundeskanzler.
Dann fangen wir erstmal mit der Situation im Inneren an.
Ja. Also ich fange mal an, dass wir haben beide hier ein Projekt gemeinsam mit dem Land und der Stadt Hannover gestartet, dass wir 20 Kinder aus Gaza und Israel zur Behandlung nach Hannover holen wollen. Das wurde boykottiert. Und zwar seitens unserer Bundesinnenminister. So, ich habe auch persönlich noch die Chance gehabt, mit dem Kanzler darüber zu sprechen. Er versprach, selbst sich darum zu kümmern. Ist nichts passiert. So, stattdessen schafft das Deutschland, nun Esel aus Gaza zu holen und den warme Decke zu geben. Da haben wir das Wochenende die Nachricht irgendwo gelesen und da haben wir sofort Kontakt zufällig eigentlich gehabt, weil wir über ein anderes Thema reden wollten. Und da hieß es, das kann nicht sein. Hast du diese Meldung gelesen? Das kann nicht sein. Und
Esel in Niedersachsen.
Naja, also nochmal, ist vielleicht so noch nicht ganz verständlich. Also es gibt die sehr ehrenwerte Initiative von Tierschutz, von Tierfreunden.
Ja.
Tiere aus dem Gaza, wo sie es im Moment sehr schlecht haben und die vielleicht auch verletzt worden sind, nach Deutschland zu holen. Esel. Also wer sollte dagegen etwas haben? Ich jedenfalls nicht. Aber zeitgleich die ebenfalls sehr ehrenwerte Initiative, lasst uns doch verletzte palästinensische Kinder in deutschen Krankenhäusern behandeln. Die wird von Alexander Dobrindt glatt abgelehnt. Und ich meine, dass man sich darüber aufregen kann, kann ich echt nachvollziehen.
Also ja. das ist so, als was hat der Bundeskanzler machen können? So, das ist eine der vielen, vielen Sachen, wo man Bundeskanzler hier, der Bundeskanzler hat für meine Begriffe nicht zu sein. Also eine Anerkennung des Palästinenstaates kommt erst am Ende eines, sondern dass er auch mal ein Zeichen setzt und sagt, pass auf, wir erkennen den Staat Palästina an, da lösen wir verschiedene Probleme, inklusive der Flüchtlingsprobleme. Damit ist den Menschen, die haben einen eigenen Staat so und alles andere wird jetzt einfach mal auch mal einfach mal Fakten schaffen, damit man einfach vorwärts kommt und ja, nicht die einfach
Anerkennung reicht, die Anerkennung des, durch Deutschland bringt ja im Land selbst gar nichts. Das ist eine, ich sag mal, eine Deklaration, die man da abgibt, aber sie bringt nichts. Ja, solange nicht im Staat selbst, also sag ich mal, in Palästina, zwischen Palästina und Israel, andere Entscheidungen getroffen, dass sie jetzt da sind, bringt doch eine, die Erklärung des Bundeskanzlers, wir erkennen den Staat Palästina nicht viel.
Aber das haben viele andere Länder gemacht und Deutschland weniger. könnte weniger. Das auch tun. Das
könnten,
also,
die, hätte ich gar kein Problem
mit. Das sind also inklusive England und Kanada und Frankreich und Spanien, also verschiedene europäische Staaten haben das und Deutschland eine der wichtigsten Unterstützungen ist Israels, der zweitwichtigste nach den USA. Kann auch mal ein Zeichen setzen. Also wenn die Frage an mich gerichtet wird als Deutsch-Palästinenser, was macht der Bundeskanzler? Der muss da ein Zeichen setzen und kann er sich nicht dahinter verstecken und einfach hier auch mal die Verantwortung wahrnehmen, auch gegenüber Israel, damit hier eine Bewegung in dem Konflikt kommt. Das sind so zwei kleine Beispiele, aber die Liste ist sehr, sehr lang. So, es geht um Waffenexporte, es geht um Waren, die in den illegalen Siedlungen nun produziert werden und eigentlich von der EU immer wieder durch deutschen Veto diese Importbeschränkung wieder aufgehoben wird. Also es sind viele Maßnahmen, wo man sagt, so das, was ihr macht, ist nicht in Ordnung. Das sagen nicht nur ich, es sagen auch sehr viele israelische Intellektuelle, die verlangen, dass Deutschland mehr tut, als das nur einfach als Zuschauer in dem Konflikt und einfach mal Geld rüberweisen und dann macht das weiter wie bisher. Es geht nicht. Man muss auch mal als Wertestaat, wie wir es sind, als ein Staat, der die Demokratie vermitteln will an seine Generation, man muss es auch das leben und nicht einfach nun dahin predigen.
Ich will nicht nerven, aber ich will noch mal auf die Situation in Deutschland zurückkommen. Weil mir macht das Sorgen, wenn zwei Gruppen in der Gesellschaft, die arabische Community und die jüdische Community, in offener Feindschaft miteinander leben, wenn ich es mal so drastisch ausdrücken darf. Das kann nicht so bleiben. Und jetzt,
aber schon arabische oder palästinensische? Das ist weniger die palästinensische als die, ich sag mal, türkisch-muslimische.
Das finde ich interessant, ja.
Das ist das größte Problem.
Das macht das Problem ja dann in der Tat noch größer. Ja, ja. Also was müsste denn tatsächlich geschehen, was kann denn realistischerweise geschehen, damit diese Feindschaft nach und nach umgewandelt wird in respektvolles Miteinander, höher sollte man den Maßstab vielleicht im Moment gar nicht legen. Was kann man machen?
Du hast das Wort gesagt. Respektvolles Miteinander. Und das fehlt in vielen Fällen in Deutschland noch. Also erstmal seitens der Politik. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe aus gegebenen Anlass Gespräche in Berlin gehabt. Und dann sagten die mir, unsere Situation in Berlin als palästinensische Community. Und ich möchte gerne betonen, dass es gab einiges an Anschläge in Deutschland, einiges an Schmierereien und so weiter und so fort. Und es waren nie ein Palästinenser, sondern es waren tatsächlich, wie Michael sagt, teilweise arabisch, auch deutsche Radikale, die auch in vielen Fällen die diese Geige spielen, auch rechts- oder linksradikale, aber auch deutsche. Das ist nicht unbedingt importierter Antisemitismus oder sowas. Also in den allerwenigsten Fällen, wenn überhaupt, waren es Palästinenser. Also das bestätigt die Aussage von Michael. Aber was wichtig ist, zum Beispiel in Berlin, wenn die palästinensische Community den Bürgermeister meinetwegen bittet, zu einer Veranstaltung zu kommen oder irgendwas, da kommt noch nicht mal der Pförtner. Wortwörtliche Aussage. Ist die jüdische Community in dem gleichen Stadtviertel, hat sie irgendeine Veranstaltung, da kommt selbstverständlich der Bürgermeister, vielleicht auch der Innensenator oder so, oder Innensenatorin in dem Falle. Und diese Diskrepanz, du sagst Respekt, das muss man, da muss man auch von staatlicher Seite dieses wieder aufbauen, damit man sagt, auf Augenhöhe beide begegnen, damit auch das Vertrauen zueinander hier. Wir können nicht nur einseitig schauen und dann erwarten, dass die andere Seite das auch versteht und dann wieder behebt. Also das ist auch dein Verdienst und das ist jetzt kein Lob hier, aber das ist dein Verdienst. Das, was wir in Niedersachsen hatten, dass du, na, das muss ich wirklich in aller Klarheit sagen. So, und du,
aber nicht zu oft.
Na, okay. Aber das, was du hier mal als Geist gesetzt hast, Stefan, das wurde in der Politik komplett übertragen. Das heißt, parteiübergreifend, das ist wirklich so in Niedersachsen so, dass parteiübergreifend alle Parteien, alle Vorsitzende und so weiter, wenn die palästinensische Gemeinde ruft und sowas, kommen die alle genauso zu der jüdischen Gemeinde. Und das hier hat eine ganz neue Situation geschaffen in Niedersachsen.
Aber ihr seht, die Problematik in Berlin ist eine andere. Das ist nicht die Frage, ob da nun der deutsche christliche Bürgermeister zu einer arabischen Veranstaltung geht. Wir haben in Berlin, überwiegend in Berlin, tatsächlich einen ganz starken Antisemitismus. Es gibt tatsächlich wirklich Leute, die schicken ihre Kinder nicht mehr alleine in die Schule. Die werden gefahren mit Bewachung und so weiter. Das ist Berlin. Das haben wir nicht in Hannover zum Glück, das haben wir auch nicht in anderen Städten, das haben wir in Berlin. Und das ist anerkannterweise ein derartiger Zustand, der nicht mehr tragbar ist. Und das hängt ganz viel zusammen tatsächlich mit den Personen, die da leben. Nicht mit den Politikern, die da leben, sondern mit den Personen, die da leben. Es sind ganz starke arabische Probleme, die nach Deutschland hineingetragen worden sind. Es sind ganz starke türkische Probleme, rein türkische Probleme, die nach Deutschland hineingetragen worden sind und die wir gar nicht mehr bewältigen können. Berlin hat sich im Prinzip ergeben in diese Probleme. Ich weiß nicht, wie man das lösen will in Berlin. Ja.
Und das werden wir heute auch nicht lösen.
Werden wir auch nicht. Und deswegen
aber,
sage ich mal, wir
werden aber, in Berlin... Aber Michael, da haben, möchte ich auch
haben,
gerade
wir
in Berlin,
Probleme dort, ja?
In Berlin ja. Auch auf jüdischer Seite auch diverse Gruppen da, die von rechts nach links...
Aber keine Gewalttätigen. Es gibt keine Juden, die gewalttätig sind in Deutschland. Das ist der Unterschied. Wir haben gewalttätige arabische arabische Gruppierungen, gewaltig sind, nicht jüdische. Es gibt keinen Juden, der irgendjemanden hier mit dem Leben bedroht. Das ist der Unterschied. Aber das ist eine Frage auch, sag ich mal, der Erziehung vielleicht. Wir können nur für unsere Kinder sprechen. Ja? Wir können nicht für die Erziehung sprechen, die aus den arabischen Staaten hier nach Deutschland gebracht worden ist.
Ich weigere mich, dass das Ganze reduziert wird auf importierter Antisemitismus. Jetzt wird ja, also Antisemitismus ist eine deutsche Erfindung, eine europäische Erfindung. Ja. Die hat nicht in der arabischen muslimischen stattgefunden. So, selbst der Zionismus ist eine europäische Idee und nicht eine arabische Idee. So, also das Ganze ist, das muss man wirklich in einem richtigen Kontext setzen. Das ist also, wir haben hier einen Antisemitismus, der vorhanden ist, kommt von rechts und von links übrigens. Ne? So, und das ist historisch dann da, also auch in Berlin gibt es das Ganze hier. Aber vergiss Berlin, ich gebe dir recht, Berlin ist ein Sonderstaat. Ich war jetzt in München zum Beispiel vor ein paar Tagen.
Bevor wir zu den anderen deutschen Landeshauptstädten
kommen. Da passierte exakt das Gleiche dort, auch wenn es nicht diese Vielfältigkeit gibt.
Ich wollte jetzt an einer Stelle noch gerne mal den Spieß umdrehen. Nachdem ihr freundliche Worte gefunden habt, könnte ich jetzt längere Elogen darüber ausbreiten, was eure Rolle gewesen ist bei den Dialogen auf Augenhöhe zwischen Juden in Niedersachsen und Palästinensern in Niedersachsen. So, das war aber vor 2023, vor dem Angriff der Hamas. Seht ihr eine Chance? Wir sind ja jetzt so allmählich auf der Zielgerade unseres Gesprächs, einen neuen Anlauf in dieser Richtung zu machen oder sind die Gräben jetzt zu tief?
Nein, das können wir, das wird auch wieder losgehen, da habe ich gar keinen Zweifel. Ja, ich glaube schon, dass wir noch ein paar Monate brauchen, um das Ganze zu beginnen, aber dann können wir wieder anfangen.
Also das ist genau so. Im Gegensatz, also wir haben schon, ich hatte schon mehrere Treffen gehabt, wo wir den Weg dafür ebneten, nicht nur auf Palästinensisch. Palästinensisch, wie Michael sagt, das ist Palästinensisch, ist gar kein Thema. Okay. So auf arabisch-muslimischer Ebene und also die Zeichen stehen jetzt irgendwo auch dadurch, dass man auch auf vernünftige Weise miteinander redet, die Zeichen stehen positiv. Und also ich denke, da
ich habe gestern gerade mit dem Landesbeauftragten gegen Antisemitismus, Professor Wegner, gesprochen. Er bereitet jetzt einmal ein Gespräch vor, in dem er dich natürlich, mich und einige Vorsitzenden der Schura-Gemeinden einlädt. Ja, zu einem gemeinsamen Gespräch. Ja, also der muslimischen Gemeinden mal einlädt. Das Gespräch hat bisher nicht stattgefunden. Und
aber das hat mit ihm stattgefunden.
Ja, aber ohne uns.
Nee, mit mir. Ich habe es organisiert mit ihm.
Also ja? Okay.
So, das jetzt, ist, sag mal, so Wegbereiter.
Jetzt will er das mal umsetzen. Ja.
Also, ich finde, das ist so gegen Ende eines solchen Gesprächs doch nochmal ein schöner Abschluss, dass man sagt, die Probleme im Nahen Osten sind tief und ob und wann man sie einer Lösung zuführen kann, das haben wir hier heute nicht klären können, abgesehen von einem interessanten Plan. Aber was bei uns in Deutschland möglich ist, das sollte jetzt eben auch geschehen und da ist auch etwas möglich. Und wenn es nicht von der Seite der Bundesregierung kommt, dann kann es eben auch von der Basis her kommen.
Genau.
Das brauchen wir.
Wir versuchen das.
Ohne dieses Gespräch gibt es nur eine Anfeindung und das darf in diesem Land nicht geben.
Ja.
Dann vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir haben ja eine ganz konkrete Schlussfolgerung. Wir machen das zu einem Exportschlager. Eure Freundschaft hoffentlich über die ganze Community, über die verschiedenen Communities hinweg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Danke. Tschüss.